Jeder vierte Bundesbürger fühlt sich einsam. Ihr seid der Schweizer und wahrscheinlich ist das bei euch ganz anders, aber vielleicht auch nicht. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, das ist oft ganz unabhängig von der Zahl der tatsächlichen Sozialkontakte. Und bei Menschen, die Depression haben, spricht sogar jeder Zweite von einem großen Gefühl der Einsamkeit. Und Gründe dafür liegen im krankheitsbedingten sozialen Rückzug. Aber selbst wenn man zahlreiche Sozialkontakte hat, haben viele Menschen trotzdem das Gefühl der völligen Isolation. Im Schnitt und dabei sich Monate, bis sich Menschen mit einer depressiven Erkrankung Hilfe suchen. Und dabei gibt es ganz große Unterschiede. Ein Drittel holt sich relativ schnell Hilfe, aber bei zwei Drittel dauert es bis zu 30 Monate, bis sie sich Hilfe suchen. Man kann sich vorstellen, was in dieser Zeit mit diesen Menschen passiert. Und bei jedem fünften Beschäftigten in Deutschland wurde schon einmal eine Depression diagnostiziert. Ein besserer Wissensstand zur Erkrankung in Unternehmen könnte viel Leid bei betroffenen Arbeitnehmern und immense Kosten für Arbeitgeber vermeiden. Wenn man jetzt dieser Statistik glauben darf und auch annimmt, dass es in der Schweiz nicht so viel anders aussieht als in Deutschland, dann sitzen unter uns einige Menschen, die vielleicht dieses Lebensgefühl der Einsamkeit und vielleicht auch dieses Gefühl der Depression kennen. Und vielleicht auch, wenn Sie es nicht als Depression bezeichnen würden, würden wir vielleicht sagen, mein Leben fühlt sich gerade zumindest etwas dunkel an. Oder andersrum ausgedrückt, ich würde jedenfalls nicht sagen, dass mein Leben gerade hell und fröhlich verläuft. Ist das vielleicht gerade ein Gefühl, das du kennst, das deine Lebenssituation beschreibt? Krankheit, Situation, wo du keine gute Lösung hast und gefühlt nur zwischen schlecht und noch schlechter entscheiden kannst. Ungeklärte Beziehungen, Konflikte haben oder auch Konflikten einfach aus dem Weg gehen, vielleicht beruflich unzufrieden. Und dann werfen wir einen Blick auf die allgemeine Weltlage, Krieg in der Ukraine, Krieg im Gazastreifen, die Sorge um die Entwicklung des Klimas, Überalterung der Gesellschaft, nicht gesicherte Rente, zunehmende Kriminalität, könnt die Liste endlos weiterführen. Und nirgendwo eine Lösung in Sicht. Irgendwie scheint es doch dunkel zu sein. Und ich glaube, dass jeder von uns sich so eine Situation gut vorstellen kann. Was es bei dir auch immer genau ist oder vielleicht auch war. Jedenfalls, das ist keine schöne Situation. Und ganz besonders dann nicht, wenn diese Situation lange andauert und man sich dann auch noch sehr alleine fühlt. Und in genau so einer Situation war auch das Volk Israel. Ungefähr 700 Jahre vor der Geburt von Jesus. Drastische Worte beschreiben das Leben der damaligen Menschen. Ein ganzes Volk lebt in Dunkelheit. Die Menschen leben in einem vom Tode überschatteten Land. So steht es in der Bibel und diese Aussagen sind nur zu verständlich. Mächtige Nachbarvölker drohen damit, Israel anzugreifen und zu vernichten. Und diese Bedrohung ist ganz real. Denn Gott hat durch die Propheten dem Volk mitgeteilt, dass er sich abwenden muss, weil sie schon lange aufgehört haben, nach Gottes Willen zu fragen. Dunkelheit in einem vom Tode überschatteten Land, das ist das Lebensgefühl des Volkes Israels damals. Und die Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt, die glimmt nur noch ganz schwach. Eigentlich ist sie kaum noch wahrzunehmen. Das Elend nimmt überhand. Krieg, Hunger, Tod, zerrissene Familien. Und vielleicht kannst du mit dieser Beschreibung momentan ganz viel anfangen, weil es in deinem Leben sich auch gerade so anfühlt. Das Elend nimmt überhand, die Familie ist zerrissen oder zerstritten und deine Hoffnung, dass sich etwas zum Positiven ändert, geht gegen Null. Eigentlich muss ich jetzt nicht aufhören mit der Predigt. Und in diese Situation des Volkes Israels damals im Jahr 700 vor Christus spricht der Prophet Jesaja in Kapitel 9, 1 bis 6 folgende, wie ich finde, überraschende Worte. Und diese Worte, die wir gleich miteinander lesen werden und darüber nachdenken werden, möchte ich dich einladen, diese Worte ganz persönlich für dich zu hören und auch ganz persönlich für dich zu glauben. Jesaja 9 heißt es, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Mitten in der Finsternis sieht das Volk ein helles Licht. Nicht so einen schmalen Lichtstreif am Horizont, der ankündigt, dass nach langer Dunkelheit endlich ein neuer Morgen kommen wird, sondern ein richtig helles Licht, von jetzt auf gleich. Schon allein das deutet an, dass das, was da kommen wird, keine gewöhnliche Erfahrung sein wird, sondern dahinein bricht das helle Licht. Erfahren wir, wie sich die wir erfahren, weil, wer oder was das helle Licht ist, erfahren wir, wie sich die Situation und das Lebensgefühl des Volkes ändern. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Große Freude und jubelnde Menschen, was für ein Kontrast zur Ausgangssituation. Und der Grund dafür: Gott verändert die Situation. Er zerbricht das Joch, er vertreibt die Unterdrücker, er schenkt Freiheit, so wie er es vor langer Zeit schon einmal gemacht hat. Und das ist schon sehr gewaltig. Und diese Erfahrung, die Israel immer wieder gemacht hat, wenn sie sich zu ihrem Gott wenden, wendet sich Gott ihnen wieder zu und verändert die dunklen, dramatischen Situationen so grundlegend, dass wieder Freude und Jubel herrscht. Aber in dieser Situation, im Jahr 700 vor Christus, in der tiefsten Dunkelheit dieses Volkes, da toppt Gott sein Angebot noch. Seine Verheißung, sein Versprechen ist der absolute Knüller. Fast unglaublich, eine richtige Sensation. Das heißt, denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Es ist schon etwas komisch, es heißt, ein Kind wurde geboren, obwohl das noch 700 Jahre in der Zukunft liegt. Obwohl es in der Zukunft liegt, wird die Sprachform der Vergangenheit gewählt. Ein Kind wurde geboren. Und ich glaube, das zeigt, dass Gottes Plan für die Geburt von Jesus schon lange in der Schublade fix fertig ist. Und es bekräftigt die Zuverlässigkeit dieses Versprechens. Das Volk in Israel darf absolut mit dieser Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, rechnen. Jesaja kündigt einen Nachfahren König Davids an, der nicht von dieser Welt ist, der zwar in diese Welt kommt, der aber aus dem Himmel ist und der nicht nur Licht ist, sondern der nicht nur Licht bringt, sondern der selbst das Licht ist und in eigener Person die Dunkelheit beenden wird, der aus einem vom Tode überschatteten Land ein Land voller Lebensfreude machen wird. Die Menschen damals in Israel durften wissen, egal wie dunkel es momentan ist, Gott wird ein Kind schicken, sein Kind schicken, das alles wieder hell macht, weil es selbst das Licht ist. Und das gab ihnen die Hoffnung, auch in den schwierigsten Situationen durchzuhalten. Wir heute dürfen diese Ankündigung eines Kindes, das kommen wird, ganz klar und eindeutig auf Jesus Christus hindeuten. Und auch wir, jeder einzelne von uns darf wissen, Jesus ist der verheißene Retter, der Messias. Er ist auch heute noch das Licht in der Welt und auch das Licht in deinem Leben. Und er hat heute auch noch dieselbe Kraft, Licht in dein Dunkel hineinzubringen. 4 Ehrentitel nennt Jesaja für das Kind. Und sie beschreiben den Charakter dieses Kindes. Und gleichzeitig entfalten sie auch die Aufgabe des Kindes. Sie lauten Wunderrat, Gottheld, Ewigvater und Friedefürst. Der erste Titel ist Wunderrat. Wir können auch übersetzen, wunderbarer Ratgeber. Gerade wenn wir das Gefühl haben, dass unser Leben dunkel ist, gerade dann brauchen wir, wo es nicht immer ganz so offen wertvoll ist, da ein Ratgeber, der nicht nach seinem Vorteil schaut, sondern das Beste für mich im Blick hat. Das ist vielleicht nicht immer der leichte Weg, oft nicht der schnelle Weg und vielleicht auch nicht immer das, was wir uns so vorstellen. Aber Jesus ist dieser wunderbare Ratgeber. Er ist absolut zuverlässig und es lohnt sich immer, auf seine Weisungen und Ratschläge zu hören. Denn er meint es gut mit mir. Oft sind seine Wege für mich mit Warten verbunden, mit dem Warten auf den Herrn. Und aus Jesaja 40 erfahren wir, dass schon im Warten auf den Herrn eine Kraft liegt. Denn der Herr, Jesus selbst, ist auch im Warten bei uns, nicht erst in der Lösung des Problems. Manchmal ist sein Rat an uns, warten. Manchmal müssen wir warten, weil wir den Weg, den Gott uns zeigt, noch nicht kennen oder erkennen können. Manchmal wissen wir aber auch genau, was Gott von uns möchte und wählen unseren eigenen Weg. Vielleicht, weil uns Gottes Weg zu schwer vorkommt. Vielleicht, weil wir zweifeln, dass der Rat von Jesus wirklich der gute, wunderbare Rat ist. Und wenn wir dann unseren eigenen Weg gehen möchten, dann haben wir eigentlich folgende Entscheidung getroffen. Wir vertrauen uns selbst mehr als Jesus. Wir sind der wunderbarere, wunderbare Ratgeber als Jesus. Aber Gott enttäuschen möchten wir auch nicht. Und so verwenden wir einiges an Zeit und Energie und Kreativität, um argumentativ unseren eigenen Weg doch irgendwie mit Gottes Weg in Einklang zu bringen. Aber das wird nicht funktionieren. Wir können den Titel Wunderbarer Rat aber auch so verstehen: Der von Gott gesandte Retter wird einen Rat geben, der Wunder wirkt. Gott schickte keinen Engel, der in die Dunkelheit so ein bisschen Licht hineinbringt, der in unser Chaos, in unseren Streit, in unsere Hoffnungslosigkeit ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Frieden, ein bisschen Ordnung bringt. Nein, Gott sandte seinen Sohn und das ist der Rat, der Wunder wirkt. Jesus selbst als Person ist der Rat. Jesus ist das Wunder. Jesus bringt nicht nur Licht in die Dunkelheit deines Lebens, sondern er selbst ist das Licht. Er möchte in dir Wohnung nehmen und in dir und durch dich Licht in diese Welt bringen. Jesus gibt nicht nur einen Rat, wie Streit zu beenden ist, sondern er gibt sich selbst am Kreuz dahin, damit der Streit, Unfrieden zwischen Gott und dir beendet ist. Endlich kann wieder Frieden zwischen Gott und Mensch sein, wenn du dieses Friedensangebot annimmst und deine Rebellion oder Ignoranz von Gott aufgibst. Und mit Gott versöhnte Menschen leben auch in Versöhnung und Frieden mit ihrer Familie, mit ihrer Verwandtschaft, den Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunden. Jesus möchte unser wunderbarer Ratgeber sein. in beiderlei Bedeutung. Eine Jesus-Begegnung aus der Bibel, die in der Bibel beschrieben ist, zeigt das exemplarisch. Da kam ein junger Mann zu Jesus und wollte wissen, was er tun sollte, um sein Leben im Einklang mit Gottes Willen zu bringen. Und es entspannt sich ein Gespräch zwischen Jesus und diesem jungen Mann. Und am Ende dieses Gesprächs sagt Jesus: Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Der Mann war reich. Er konnte sich von seinen Besitztümern zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht trennen. Und traurig ging er weg. Jesus wollte ihm Orientierung schenken. Er legte seinen Finger auf die Schwachstelle des Mannes. Offenbar war diesem Mann seine Reichtümer sehr wichtig. Doch sie störten seinen inneren Kompass. Der war nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern er drehte sich um seinen Besitz. Jesus ist der Wunderrat. Er begegnet auch uns. Wo ist unser Kompass? Hindern wir uns selbst daran? Vielleicht ist es unsere Angst vor Veränderung, unsere Sorge, dass wir die Kontrolle verlieren, unsere Furcht vor dem Schritt ins Unbekannte. Vielleicht ist es auch unsere Geschäftigkeit, dass wir nicht wirklich Zeit für Gott haben. Das alles und noch viel mehr kann uns daran hindern, Jesus wirklich nachzufolgen und seinen Rat zu unserem wunderbaren Rat werden zu lassen. Und das wiederum verhindert, dass wir Jesus machen lassen und Wunder mit ihm erleben. Ein zweiter Ehrentitel ist Gottheld. Wer ist dein Held gewesen, als du ein Kind warst? Wen bewunderst du vielleicht heute noch? Auch wenn wir, meistens wir Männer, oft die Starken spielen, ist es auf Dauer doch ganz schön anstrengend, immer alles im Griff haben zu müssen. Wie schön wäre es da doch, einen Helden zu haben, der uns schwierige Entscheidungen abnehmen könnte, der bei den Ämtern vorsprechen oder schwierige Telefonate für uns erledigen könnte. Oder der es schafft, dass die Kinder einfach mal friedlich miteinander spielen, statt ständig zu streiten. Der uns auch aus richtig schwierigen Situationen einfach so raushauen könnte. Ich glaube, dass jeder in uns die Sehnsucht trägt, so einen Helden an seiner Seite zu haben. Und der Name Gottheld, der kann für unsere Sehnsucht nach Hilfe stehen. Und das Schöne ist, dass Jesus genau dieser Held für uns sein möchte. Ja, für Jesus ist nichts zu schwierig, er kann alles lösen, genauso wie man das von einem Helden erwarten darf. Aber Jesus möchte nicht nur unser Held für besondere Situationen sein. Er will einen Platz an unserem Küchentisch haben, mitten in unserem alltäglichen Leben, in unseren täglichen Diskussionen und Gesprächen. Er will Anteil haben an unseren Macken, an unseren Schwächen und Eigenarten. Einmal war Jesus in einem Haus zu Gast. Die Bude war so richtig brechend voll und da brachten vier Männer einen gelähmten Mann auf einer Trage herbei. Sie wollten ihn mit Jesus bekannt machen, doch es gab einfach kein Durchkommen zu Jesus. Und so wurden sie kreativ, deckten das Dach ab und ließen den Mann direkt vor Jesu Füßen herunter. Jesus sah das Vertrauen der vier Männer und er sah die Not des Gelähmten. Er brachte ihn wieder in Ordnung, stellte die gelähmte Leitung zu Gott wieder her und brachte ihn auch auf die Füße. Das konnte nur geschehen, weil die vier Männer mit Jesus in Beziehung traten, ihm zutrauten, dass Jesus reagieren würde. Haben wir schon einmal erlebt, dass Jesus an unserem Küchentisch saß und uns helfen wollte? Wie hat er mit uns kommuniziert? Wie konnten wir ihn hören? Während der Zeit eines Gebetes vielleicht? Durch andere, die in seinem Auftrag redeten, durch Zeichen am Weg, die uns auf ihn aufmerksam machten. Und dann die Frage, nehmen wir seine Hilfe an oder nicken wir nur höflich und vergessen gleich, was er uns zu sagen hatte? Ein dritter Ehrentitel, Ewigvater. Dieser Titel bringt unsere Sehnsucht nach Heimat zum Ausdruck. Heimat muss nicht immer der Ort der Kindheit sein. Für manche ist Familie Heimat oder der Freundeskreis, wo sie selbstverständlich dazugehören, ohne sich erklären zu müssen. Viele Menschen in unserer Zeit heute ist die Heimat geraubt. Sie mussten alles zurücklassen und in der Fremde mühsam neu beginnen. Und im Herzen bleibt dann diese Sehnsucht nach Heimat als ein unerfüllter Wunsch zurück. Jesus möchte Heimat schenken. Er weist uns auf den Vater im Himmel, der uns begegnungslässig ist. Denken wir an den Vater, verlässt den Vater, verlässt den Rat seines Vaters. Er lebt sein eigenes Leben. Doch der Vater, der grollt ihm gar nicht. Im Gegenteil, er ist jeden Tag da und wartet, dass der Sohn in die Heimat zu ihm zurückkehrt. Und der Sohn, ja, es gab Zeiten, wo er die Heimat des Vaters völlig vergessen hat. Aber dann kam der Tag, an dem er sich an den Vater und seine Heimat erinnerte. Und diese Sehnsucht nach Heimat in ihm riesengroß wurde. Und er merkte, dass sein selbstbestimmtes Leben nicht die Erfüllung gebracht hatte, die er sich erhofft hat. Und er macht sich auf den Weg zurück in die Heimat. Und der Vater, der war da, freute sich, den Sohn wiederzusehen. Und der Vater, Gott, ist absolut verlässlich, immer da, immer zu finden und immer voller Freude, wenn ein Mensch zu Gott, dem Vater, zurückkehrt und in der Heimat ankommt. Dieses Leben fordert uns heraus. Wir sind nicht immer gewollt. Unsere Leistungen werden nicht immer anerkannt. Wir haben vielleicht Wichtiges von unseren Eltern gar nicht mitbekommen. Aber bei Gott sind wir immer willkommen. Und bei ihm sind wir gewollt, sind wir geliebt. Bei ihm ist viel wichtiger, wer wir als Menschen sind und gar nicht so sehr, was wir leisten. Und er hat immer einen Auftrag für uns, der genau zu uns passt und unseren Fähigkeiten. Vielleicht hast du dein Leben bisher ohne Gott gelebt, weil du es nicht anders kanntest, weil jeder in deinem Umfeld ohne Gott gelebt hat. Aber wir dürfen, egal welche Vergangenheit wir haben, wir dürfen immer zu Gott kommen. Er wartet und freut sich auf dich. Und bei ihm ist wirklich Heimat. Und du darfst so kommen, wie du bist. Und du musst nicht so bleiben, wie du warst. Bei Gott sind wir wirklich zu Hause. In diesem Leben und auch im zukünftigen Leben. Gott, Vater, Heimat, Geborgenheit, Sicherheit. Und ein vierter Ehrentitel, Friedefürst. Die Sehnsucht nach Frieden ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selber. Doch wie Jesus Frieden bringt, das haben die meisten schon zu seinen Lebzeiten falsch verstanden. Sie meinten, dass Jesus die Römer, die Israel besetzt hatten, verjagen würde, so wie zur Zeit Jesajas die Menschen erwarteten, dass das verheißene Kind die Assyrer verjagen würde. Aber Jesus eröffnet einen völlig anderen Frieden, einen Frieden, der in unserem Herzen beginnt. Wie eine Wunde von innen heilen muss, so auch die zerstrittene und kaputte Welt um uns herum und in uns selbst. Heilung von innen meint, dass die Beziehung zu Gott wieder funktionieren muss. Und das macht fähig, mit dem nächsten Mitmenschen friedlich umzugehen, in der Gemeinde in Frieden zu leben und in immer größeren Radien für Frieden einzutreten. Was muss in meinem Herzen heilen? Wo ist vielleicht Schuld da, die ich Gott bekennen muss? Wo ist Schuld da, meinen Mitmenschen, wo ich um Vergebung bitten muss? Wo brauche ich Jesus, um wirklich eine Brücke zu meinen Mitmenschen bauen zu können? Und wo muss ich meine Sorgen wirklich zu Jesus bringen und abgeben, um wieder zur Ruhe und Frieden zu kommen? Ein paar Tipps für unser Leben. Was würde sich in einem dunklen Leben verändern, wenn Jesus als Licht hineinkommt? Was würde sich in deinem dunklen Teil des Lebens verändern, wenn Jesus als Licht hinein Wegweisung bekommt? Unsere Unruhe wird als Friedensstifter kommen. Jesus ist die Antwort auf unsere Grundbedürfnisse nach Orientierung, nach Hilfe, nach Heimat und nach Frieden. Er ist der Wunderrat, der Gott hält, der ewige Vater und der Friedefürst. Wir haben hier einen Adventskranz, vielleicht nicht, aber jedenfalls 4 Kerzen stehen. Ich denke, dass jeder von euch einen Adventskranz zu Hause hat. Und es ist sehr praktisch, dass er gerade aus 4 Kerzen besteht. Weil da können wir uns, wenn wir ihn vor Augen haben, bei jeder Kerze an einen dieser Ehrentitel von Jesus erinnern. An den Wunderrat, an den Gottheld, an den Ewigvater und an den Friedenfürsten. Und ich möchte jeden einladen, so jetzt in dieser letzten Zeit der Adventszeit, sich mal zu Hause hinzusetzen, die Kerzen anzuzünden und genau darüber nachzudenken, über diese Ehrentitel, die Jesus hat, mit der er dich unterstützen möchte, mit denen er Frieden bringen wird, Heimat schenken möchte, dir Rat geben möchte und deine Unruhe in Ruhe verwandeln möchte. Dazu möchte ich dich auffordern, einladen, das wirklich wahrzunehmen, diese Woche mal 20 Minuten hinzusitzen, ruhig zu werden und es auf dich wirken zu lassen. Jesus, das Licht der Welt. Amen.